Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Der russische Gazprom-Konzern war in den letzten Jahren in Deutschland allgegenwärtig. Er hat Sportveranstaltungen und Russischkurse gesponsert. Sein Logo mit der Gasflamme prangte auf der Brust des Fußball-Zweitligisten Schalke 04. Und Gazprom war auch Partner und Förderer des Fußball-Weltverbandes, der FIFA. All das hat in den letzten Tagen unter dem Druck der öffentlichen Meinung ein jähes Ende gefunden. Wie aber sieht's aus mit der Kultur- und Musikförderung von Gazprom? Denn auch auf diesem Gebiet war der Energieriese aktiv. Darüber kann ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Axel Schröder. Herr Schröder, über was reden wir da eigentlich konkret? Also welche Institutionen, welche Festivals wurden oder werden von Gazprom gefördert?
Ja, ich habe versucht, das zu recherchieren und eigentlich gibt es auch eine schöne Internetseite von Gazprom, auf der das Engagement der Firma im Kulturbereich aufgeführt ist. Aber diese Seite ist schon seit mindestens Freitag letzter Woche nicht mehr erreichbar. Da ist schwer zu sagen, ob Gazprom dahinter steckt oder aber ein Hackerangriff auf die Seite. Aber auch ohne genau diese Liste kann man recherchieren, wer von Gazprom-Geldern profitiert oder profitiert hat. Das ist einmal zum Beispiel die Russisch-Deutsche Musikakademie, die von der Produktionsfirma RCCR aus Berlin organisiert wird, vom Room for Culture and Communication of Rexroth Projects, ein ewig langer Name. Dort wurde zumindest mit Gazprom-Geldern gearbeitet und es gibt Sea Baltic Philharmonic, ein Orchester, in dem Musikerinnen und Musiker aus dem Ostseeraum zusammen auftreten. Das sind zwei prominente Beispiele für Orchester, die eben mit Gazprom-Geldern oder Nord Stream 2-Geldern gearbeitet haben.
Über diese Akademie oder über den Leiter dieser Akademie, Valery Gergiev, haben wir ja gestern hier gesprochen in der Tonart. Der ist mittlerweile zumindest von seinem Posten als Direktor der Münchner oder als Dirigent der Münchner Philharmonie beurlaubt worden oder entlassen worden. Aber wie geht es jetzt bei diesen Institutionen, über die wir jetzt sprechen, weiter? Gibt es da auch Absatzbewegungen wie im Sport zum Beispiel?
Ja, angefragt habe ich bei beiden Orchesterprojekten, geantwortet hat niemand. Bei der Russisch-Deutschen Musikakademie bzw. der dahinterstehenden Produktionsfirma RCCR, wo ja auch Valery Gergiev, Sie haben es eben erwähnt, auch mit drin steckt, da wird zumindest der Krieg in der Ukraine nach außen hin nicht erwähnt. Da ist es kein Thema, weder auf der Internetseite der Russisch-Deutschen Musikakademie noch auf der Facebook-Seite taucht da irgendein Statement auf. Das sieht anders aus bei Sea Baltic Philharmonic. Dort heißt es, es sind schwarze Zeiten für Europa. Man sei in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Darunter ist noch ein blaues, ein gelbes Herz gedruckt. Allerdings gibt es da auch schon heftige Diskussionen auf der Facebook-Seite eben dieses Orchesters. Da hat sich unter anderem die lettische Botschaft zu Wort gemeldet und hat hingeschrieben, lassen Sie sich von dieser herzerwerbenden Botschaft nicht in die Irre führen. Also da traut man auf jeden Fall diesen Bekenntnissen zu Solidarität nicht. Und es wird auf die Gelder von Nord Stream 2 nochmal verwiesen, die in dem Projekt auch stecken. Man sieht also, da gibt es jede Menge Kritik.
Wie ist denn eigentlich dieses Orchester zusammengesetzt, Baltic Sea Philharmonic, und wo treten die auf? Also was ist das überhaupt für ein Klangkörper?
Ja, also da ist es so, dass Sea Baltic Philharmonic wirklich sehr bunt zusammengesetzt ist mit Musikerinnen und Musikern aus ganz Osteuropa, aus Deutschland, der Ukraine, aus Russland. Bei der Russisch-Deutschen Musikakademie, da ist das anders, wie der Name schon sagt, da sind es eben vor allem russische und deutsche Musikerinnen und Musiker. Und wir hatten darüber gesprochen, geleitet wird dieses Orchesterprojekt eben von Putins engem Freund Valery Gergiev. Beide Orchester haben weltweit Auftritte, ein Schwerpunkt auf Konzerten in Russland, den gibt es da nicht. Und es gibt auch da keine exklusiven Konzerte im Kreml, das muss man auch dazu sagen.
Nun haben wir gestern hier drüber gesprochen, dass beispielsweise Valery Gergiev sich nicht vom Krieg in der Ukraine distanzieren will. Oder offensichtlich nicht will, weil er hat es nicht getan, obwohl ihm ja da ein Ultimatum gesetzt wurde. Also wenn sich da Musikerinnen und Musiker eben nicht von distanzieren wollen, kann es sein, dass die Veranstalter von sich aus dann Konzerte absagen. Was haben Sie da gehört?
Ja, ich habe nachgehorcht direkt bei mir vor der Haustür in Hamburg bei der Elbphilharmonie. Und da ist es so, dass sowohl Valeri Gergiev als auch Anna Netrebko hier Auftritte geplant haben. Und da ist es so, dass das Konzert von Herrn Gergiev, das fällt aus. Anna Netrebko soll kommen. Und ich habe vorhin mit Christoph Liebensäuter, dem Generalintendanten der Elbphilharmonie, darüber gesprochen und habe mir das erklären lassen, warum einmal so und einmal so entschieden wird.
Aber seine staatsnahe und sicher auch seine ideologische Nähe zu Putin ist unverkennbar und nicht entschuldbar. Frau Netrebko ist eine von vielen russischen Künstlern, die natürlich, und das haben sie in jedem autokratischen System, die müssen immer eine gewisse Staatsnähe behalten, solange sie dort irgendwie noch gelitten sein wollen, ihre Familien schützen und Ähnliches. Und sie hat sicher in der Vergangenheit Statements gemacht, die sie jetzt bereut. Trotzdem bin ich dagegen, dass jetzt zu einem offiziellen, dass ich finde, für mich ist das kein Grund für einen offiziellen Boykott.
Also Anna Netrebko kommt nach Hamburg, Herr Gergiev auf jeden Fall nicht.
Nun muss man ja befürchten, Axel Schröder, dass dieser Krieg, dass die Situation noch lange anhält. Und da fragt man sich natürlich, wie wird das in Zukunft weitergehen? Wie werden die Veranstalter das halten mit russischen Musikerinnen und Musikern? Kann jetzt nur noch jemand auftreten, der sich offen gegen den Krieg positioniert? Haben Sie da auch mal nachgefragt?
Ja, auch darüber habe ich mit Christoph Liebensäuter gesprochen und gemerkt, wie kompliziert das Ganze ist. Wenn das Ganze eben auf, sagen, nehmen wir das mal in Anführungsstrichen, auf so eine Art Gewissensprüfung hinausläuft. Und Christoph Liebensäuter hat mir dazu Folgendes gesagt.
Ich habe Künstler, mit denen, die ich künstlerisch bewundere und dann beim Abendessen herausfinde, dass ihre Meinung vom Impfen bis MeToo, bis was auch immer, in gar keiner Weise irgendwie vertretbar ist. Trotzdem dürfen sie hier weiter auftreten, weil einerseits bin ich dagegen zu sagen, es geht nur um die Kunst und Politik ist Privatsache. Ich finde, jeder Künstler ist auch ein Staatsbürger und muss zu seinen politischen Meinungen stehen. Trotzdem muss man den künstlerischen Output davon trennen. Wir können nicht Leute auftreten lassen, deren Gesinnung uns gerade passt. Das wäre desaströs für Kunst und Kultur.
Jetzt könnte man einwenden, ja, aber dann müsste doch Valeri Gergiev auch kommen, wenn das sozusagen im Hintergrund steht. Aber Christoph Liebensäuter sagt auch, es gibt Grenzen, wie zum Beispiel eine besondere Freundschaft zu Wladimir Putin in Zeiten des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Und deshalb wurde da eben auch dieses Stoppschild für Valeri Gergiev aufgestellt.
Also sicher ein Thema, was uns auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter beschäftigen wird. Vielen Dank erstmal an Axel Schröder. Er hat sich für uns mit dem Musik- und Kultursponsoring des russischen Gazprom-Konzerns beschäftigt. Herr Schröder, vielen Dank nach Hamburg.
Gerne.